Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung.
Wenn ihr so wie ich Winterschlaf haltet, dann habt ihr, so wie ich, in den letzten Wochen viel Zeit im Bett verbracht. Für mich ist ab Weihnachten bis weit in den Januar, Februar hinein jedenfalls die Zeit im Jahr, in der ich unter 9 oder 10 Stunden kaum aus dem Bett zu kriegen bin. Und dieses Jahr hatte ich das Glück, eine richtig gute Matratze ausprobieren zu können. Ich habe die Emma Dynamic getestet, eine Premium-Matratze, die ganze 25 cm hoch ist. Ha, Prinzessin auf der Erbse, here I come. Die Matratze besteht aus einem Viskoseschaum mit Memory-Effekt, passt sich also an alle Körperformen und Liegegewohnheiten an. Sie ist atmungsaktiv und hat einen super weichen Bezug, den man auch abnehmen und waschen kann. Schaut doch mal auf www.emma-matratze.de/woche vorbei. Dort gibt es auch Kissen, Betten und Lattenroste. Eure Matratze wird kostenlos versandt und ihr könnt sie 100 Nächte risikofrei probeschlafen. Emma hat online ganz verschiedene Sparangebote und mit unserem Rabattcode WOCHE könnt ihr nochmal 5% on top sparen, wenn ihr in Deutschland, Österreich oder der Schweiz lebt. Geht bei eurer Bestellung auf www.emma-matratze.de/woche einfach den Code WOCHE ein.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 21. Januar 2022 mit
dem Welthandel,
Belarus,
Russlands Europapolitik,
Omikron,
Bisi Corona,
Long-Covid,
bemerkenswerten Steueroasen,
Seehofer,
Auswanderern,
Scham zu Thailand,
Wahlen in Italien,
Putin,
dem Börsenticker,
einer guten Nachricht,
Katrin Rönicke
und Holger Klein. Neues zum Thema Belarus. Und zwar klagen die USA jetzt Belarus wegen Luftpiraterie an, was ein recht spannender Prozess werden dürfte. Es geht immer noch um die Entführung von Roman Protasevich im letzten Jahr, im Mai letzten Jahres. Du erinnerst dich, wurde dieser Ryanair-Flug, in dem er saß, plötzlich, ihr müsst jetzt sofort runterkommen und so, und wurde dann quasi gezwungen, in Minsk zwischenzulanden. Roman Protasevich war der Chef des im Grunde wichtigsten oppositionellen Telegram-Kanals mit mehreren Millionen Leuten, die sich da ausgetauscht haben. Und der wurde dann auch direkt festgenommen, nachdem das Flugzeug gelandet war. Wenig später gab es dann auch noch von ihm so ein Video mit einem wahrscheinlich erzwungenen Geständnis. Und jedenfalls sagen die USA oder sagen jetzt die Ankläger in den USA, das war Luftpiraterie. Es saßen halt auch noch US-Bürger in dem Flugzeug. Vielleicht fühlen sie sich deswegen verantwortlich. Es ist so ein bisschen wie, es waren Deutsche unter den Opfern.
Genau.
Aber Hauptsache, irgendjemand fühlt sich verantwortlich, ist ja auch gut. Ja. Und die klagen jetzt den Generaldirektor, der für die Flugsicherung zuständig ist oder beziehungsweise des Unternehmens, das für die des Staatsunternehmens natürlich, das für die Flugsicherung zuständig ist, an und dessen Stellvertreter sowie 2 Mitarbeiter der belarussischen Sicherheitsdienste. Ansonsten habe ich mal wieder einen Lesetipp zum Thema Belarus. Bei Decoder schreiben ja ganz viele Menschen seit letztem Jahr, glaube ich, oder vorletztem, weiß ich jetzt schon gar nicht, ist ja schon wieder ein neues Jahr. Naja, auch über Belarus oder aus Belarus. Die Idee ist, dass die Leute von vor Ort einfach übersetzt werden. Also meistens sind es Journalisten und Journalistinnen aus irgendwelchen unabhängigen, tatsächlich unabhängigen Medien. Dann wird es übersetzt und so bekommt man dann hier in Deutschland die Texte sozusagen ohne diese Brille der westlichen Medien, die ja immer irgendwelche Interpretationen oder vieles Wissen auch gar nicht mitbringen und so, kann man das da lesen. Und was ich daran mag auch ganz oft, was ich feststelle, dass ich daran mag, ist, dass die anders schreiben. Also so russische Menschen, belarussische Menschen auch. Ich habe immer das Gefühl, es ist ein bisschen literarischer, ein bisschen
blumiger.
Ja.
Stich.
Ja. Und ich mag das aber, ne? Ich finde das irgendwie ganz gut. Und das bleibt in der Übersetzung auch enthalten. Und diesmal ist es eh so, weil es schreibt eine Lyrikerin und Autorin, die heißt Nasta Mantsevich. Wohnt in Minsk und schreibt so ein bisschen so einen Text über ihre Familie, ihr Leben in Minsk, aber auch eben die Proteste und wie Belarus so feststeckt und wie sie damit umgeht. Die ist ein Jahr jünger als ich, also das war vielleicht auch deswegen besonders relatable für mich gewesen, aber wie das eben so ist, in so einem Land einfach zu leben, einen ganz normalen Alltag zu haben. Also sie beschreibt dann eben, dass sie zum Beispiel in der Badewanne ganz gut, wenn sie dann untertaucht unter den Schaum, mal kurz vergessen kann, was eigentlich gerade los ist. Ja, empfehle ich einfach so als Text, vielleicht eine nette Wochenendlektüre. Der Link kommt natürlich wie immer in die Shownotes. Und wenn ihr bei Decoda seid, könnt ihr vielleicht auch noch einen Euro oder so dalassen.
Lektüre habe ich auch jede Menge mitgebracht, also so zum selber Nachlesen, weil alles referieren, was ich so gelesen habe, würde den Rahmen sprengen, glaube ich.
Ja.
Ich fange mal an mit der Titelgeschichte aus der aktuellen Zeit von dieser Woche. Ist diese Woche mal wieder extrem lesenswert. Also selbst der Gastbeitrag vom Streeck ist nicht so blöd, wie ich erwartet hätte. Mich wundert das immer so ein bisschen, also wie die bei der Zeit das machen. Also wochenlang kommt völlig lame, uninspirierte Ausgaben und dann immer mal wieder eine, die ich praktisch komplett lesen kann. Und das ist diese Woche so. Also eigentlich müsste ich mich nach der Aufzeichnung zurückziehen bis Montag und die komplette Zeit einmal von vorne bis hinten durchlesen. So viele interessante Artikel sind da drin.
Och, weißt du, dann hole ich mir auch noch eine im Kiosk und dann lesen wir gemeinsam.
Ja, genau, okay. Machen wir einen Lesekreis. Genau. Wenn ich mal nicht weiter weiß, mache ich einen Lesekreis. So, Titelgeschichte der aktuellen Zeit diese Woche lautet: Was will Putin? Und ich habe ein kleines Referat vorbereitet, in dem ich ausschließlich referiere, was jetzt aus der aktuellen Zeit, also aus der Titelgeschichte oder aus den, das sind 4 Seiten Titelgeschichte, was da bei mir hängen geblieben ist. Your mileage may vary.
Mit Sicherheit, vor allem nach den letzten Malen, wenn wir entweder über Putin oder über China geredet haben, kam immer jemand, der das ganz anders sieht.
Ja, natürlich. Also, was will Putin? Momentan sagen sie, also Russland sagt noch momentan, sie wollen einen räumlichen Sicherheitsabstand zum Westen. Mhm. Russland als Aggressor darzustellen wäre unzulässig, weil ja viel mehr die Ukraine sich nicht an die Minsker Vereinbarungen halten würde. Mhm. Die Minsker Vereinbarungen, das war sozusagen der Friedensschluss in der Ostukraine war das. Russland verlangt das Ende der NATO-Erweiterung, kennen wir ja aus den Nachrichten, verlangt den Abzug der US-Atomwaffen aus Europa. Und keine weiteren Militärübungen in Russlands Nähe, was auch immer das bedeuten mag. Und was auch ein bisschen albern ist, weil die letzte NATO-Ausdehnung nach Osten, die ist über 17 Jahre her. Und von 57.680 Kilometern Außengrenze teilt Russland 800 Kilometer mit NATO-Mitgliedern. Ja, oh, Verzeihung, nee, mit Norwegen, Estland und Lettland und nochmal 400 Kilometern an Polen, Litauen und Kaliningrad. Also das ist was anderes als umzingelt sein. Also eigentlich ist es albern, aber wir hier im Westen sind halt auch doof genug, auf solche Albernheiten einzusteigen.
Ja, man muss auch vielleicht nochmal kurz, du hast das Minsker Abkommen so weggewischt, man muss vielleicht auch mal kurz erklären, warum es das Minsker Abkommen überhaupt gibt. Und das gibt es nur, weil Russland Krieg in der Ukraine geführt hat.
Ja, also, klar. Ja.
Ne, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen.
Mit NATO-Erweiterung meint Russland übrigens auch Finnland, Schweden und Österreich.
Mhm.
Ja, weil die sind keine NATO-Mitglieder und die sollen da auch nicht rein. Also immer schön spalten.
Und würden, glaube ich, ganz gern teilweise. Ne? Schweden zumindest.
Zumindest gibt es immer mal wieder Diskussionen. Also es ist nicht abgeschlossen, dieser Prozess. Putin sagt, Russland wäre bedroht, aber, Zitat, es kann nur von innen zerlegt, nicht von außen besiegt werden. Innen hat er kräftig aufgeräumt, so im Sinne von alles ihm unterworfen, Opposition weitestgehend ausgeschaltet und Dissidenz komplett erstickt. Und jetzt wendet er sich nach außen. Da könnte man sich fragen, warum wendet er sich nicht zum Beispiel nach China, auch eine Großmacht, ne? Also am anderen Ende des Reiches sozusagen. Ich glaube, weil er den Westen als schwächer ansieht und weil er mit den USA noch ein Hühnchen zu rupfen hat wegen Kalter Krieg. Also Zusammenbruch der Sowjetunion, das ist ja irgendwie eine Wunde hat das geschlagen, die nicht verheilen mag. Was Putin will ist, der will weg von festen Bündnissen, also sowas wie die Schlussakte von Helsinki oder die Pariser Charta, in denen stehen so Sachen drin wie Unverletzlichkeit der Grenzen, territoriale Integrität und irgendwie sowas.
Ja.
Das heißt, Putin revoltiert gegen die Ordnung der 90er, also 1990er Jahre und wünscht sich so eine Regellosigkeit, in der, und in der vor allem militärische Stärke und nationale Einheit zählt. Also, was will Putin? Eigentlich ist es ganz einfach, was Putin will. Putin will Hegemonie über Gesamteuropa und das notfalls mit Waffengewalt, weil eine andere als eine militärische Außenpolitik scheint man sich in Russland so gut wie gar nicht vorstellen zu können. Vor 5 Jahren hat Putin gesagt, dass Russlands Grenzen nirgendwo enden. Und der Vizesprecher des Russischen Föderationsrates, das ist sowas wie das Oberhaus im russischen Parlament, der hat gesagt, Europa, das ist auch unser Kontinent, den man uns wegnehmen will. Gerade wir sind das Vorbild des künftigen Europas, eines einigen souveränen Kontinents von Lissabon bis Wladiwostok. Mhm. Das will Putin. Interessant fand ich noch, auch da zitiere ich jetzt komplett, er, also Putin, folgt mit dieser Taktik einer in Russland weit verbreiteten Faustformel. Wer uns fürchtet, achtet uns auch.
Ja, genau.
Immerhin 86% aller Russen glauben nach einer Umfrage der Stiftung Öffentliche Meinung, ich weiß nicht, wie seriös die sind, 86% aller Russen glauben, dass Russland in der Welt gefürchtet werde. Fast 3/4 sagen, es werde geachtet. Bewunderung für oder Vertrauen in Russland gelten hingegen kaum als erstrebenswert. Mhm. Die Furcht ist eine Machtressource für die russische Führung. Putin setzt sie ein im Kampf um Europa. Und genug Geld für solche Sperenzchen hat Putin außerdem, stellt sich raus. Weil wir hier ja auch oft mal denken, der würde sich das eh nicht leisten können. Also meine naive Vorstellung ist ja auch, dass wenn wir die Ukraine bis zum Anschlag aufrüsten, würde Putin sich gar nicht trauen, da einzumarschieren, weil ihm das viel zu teuer zu stehen käme. Wahrscheinlich ist das nicht so.
Ja.
Und damit ist mein Referat zu Ende.
Ergänzend dazu passt sehr gut. Ich habe gestern in der ZDF-Mediathek einen Dreiteiler, also eine dreiteilige Doku auch über Putin und Putins Russland entdeckt, die ich sehr empfehlen kann. Da geht es weniger um die Deutung dessen, was er will, sondern es ist einfach ganz viel Chronologie dabei. Es geht wirklich los mit seinen Teenagerjahren, wenn du so willst, und wie er dann zum KGB kam, wie er für den KGB in Dresden war und wie er sich dann auch, was ich so in dem Detail gar nicht wusste, wie er Präsident geworden ist, also wie er Jelzin ersetzt hat, das erst von langer Hand geplant mit dem Einverständnis Jelzins, der ihn schon als seinen Nachfolger präsentiert hat. Und dann gibt es diese ganz großartige Szene, die ich davon noch nicht kannte, weil nach der Wahl freuen sich alle so, es war so ein Kameramann mit Kamera bei Jelzin zu Hause. Und die sitzen alle an so einem Tisch und trinken irgendwie Tee, und dann wird das Ergebnis bekannt gegeben, Putin hat gewonnen und Jelzin freut sich, und dann will er bei Putin anrufen, und um ihm zu gratulieren, wird abgewimmelt, und dann sitzen sie da irgendwie 1,5 Stunden und warten, dass Putin zurückruft. Und die Kamera läuft aber ja die ganze Zeit.
Leute, ne? Warten lassen kann er gut, ne?
Genau. Und der Kameramann sagt dann so in dieser Doku, und mich hat gewundert, dass niemand gesagt hat, machen Sie jetzt mal die Kamera aus. Also habe ich einfach weitergefilmt. Und es ist halt total voll krass. Und also, und dann auch noch so, wie der Tschetschenienkrieg losging, der zweite. Das war mir auch nicht so ganz bewusst. Und dass das ja auch so ein bisschen unklar bis heute ist. Natürlich streitet Russland das ab, aber ob da nicht eventuell auch der SFB irgendwie seine Hände mit im Spiel gehabt hat.
Bei
dem FSB. Der FSB, stimmt nicht da, ja, der FSB seine Hände im Spiel gehabt hat bei so Terroranschlägen, vermeintlichen Terroranschlägen.
False Flag Operation.
In Moskauer Wohnhäusern. Also ganz interessant. Und was das Interessanteste eigentlich ist, wenn man das gesehen hat, wo wirklich einfach so chronologisch dargestellt, was ist passiert. Und gut, dann die zweite Folge zum Beispiel sehr mit Fokus auf, was passiert eigentlich mit den Verrätern. Also es ist auch ganz interessant, Putin unterscheidet in Feinde und Verräter.
Aha.
Und Feinde sind normal. Ja, Feinde, wenn man so ein Machtmensch ist, sind Feinde halt normal.
Ja.
Aber Verräter,
ja.
die
sieht man halt nicht.
Die sind halt nicht normal. Und alle Verräter, das kann man dann ganz schön in dieser zweiten Folge sehen, werden dann halt irgendwie aus dem Weg geschafft nach.
Die werden dann hier in Berlin im Tiergarten erschossen.
Ja. Genau. Das finde ich dann schon auch, nein, nicht alle, aber es gibt doch dann auch heute noch Leute, die ja wirklich auch fürchten, dass ihnen das auch noch passiert. Und das ist schon zusammen mit diesem, ja, und dann hat Putin so die Presse unter seinen Fittiche gebracht und den gesamten Machtapparat und dafür gesorgt, dass er keine Wahlen mehr verliert und dann zum Schluss noch dafür gesorgt, dass er ewig Präsident sein kann. Dieses Ganze zusammengestellt, auch dann noch mit den Kriegen, die er angefangen hat, deswegen war es mir gerade so wichtig mit dem Minsker Abkommen. Das kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern das ist, weil er einen Krieg angefangen hat gegen die Ukraine, ja. Diese ganzen Sachen zusammengenommen führen mich dazu, dass ich keinen Bock mehr habe auf irgendwelche Argumente in Richtung, Ja, aber die NATO hat damals versprochen, dies und das.
Das ist ja Quatsch. Das ist ja ungefähr so, als würde ich jetzt mit 52 Jahren meinen Eltern vorwerfen, dass ich mit 19 dieses Automobil nicht bekommen habe, das sie mir versprochen haben, wo dann hinterher kein Geld mehr da war, weil ich nämlich den Wagen meiner Mutter zu Klump gefahren habe. Alles, was wir sagen können, ist, wir haben es nicht versprochen. Fertig. So, und jetzt komm. Und da ist dann vielleicht doch wieder der Punkt, wo man sagen muss, lasst uns die Ukraine aufrüsten, lasst uns die bis an die Zähne bewaffnen. Weil selbst wenn Russland über eine halbe Milliarde Devisenreserven hat und ewig oder quasi ewig Krieg führen könnte, es liegt ja nicht nur am Geld. Ne? Mhm. Also die USA, das Problem der USA bei den Auslandseinsätzen, die die Truppen hatten, war nicht unbedingt, dass das so teuer war, sondern dass irgendwann zu viele US-Soldaten gestorben sind. Mhm. Das ist halt das Problem. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass selbst in so einem autokratischen Russland es einen Schwellwert oder so eine kritische Masse an gestorbenen russischen Soldaten gibt, dass irgendwann auch die russische Bevölkerung sagen würde, wofür kämpfen wir hier eigentlich? Ja. Genau. Gab es auch mal eine tolle Doku über Kriege, die USA geführt haben. Why We Fight hieß die. Mhm. Das ist, irgendwann fragst du dich das. Ne? Und je nachdem, wie, ja, kriegslüstern ist das falsche Wort, kriegswillig so eine Bevölkerung ist dieses Maß halt mehr oder weniger früh voll. Bei der Bundesrepublik ist es halt sehr früh voll gewesen. Wenn du so Afghanistan, da haben uns ja schon 20 tote Bundeswehrsoldaten in Aufruhr versetzt letztlich. Das ist, glaube ich, ein Preis, den man da berücksichtigen muss. Und das muss man irgendwie mit einkalkulieren. Und dazu ist der Westen zu schwach im Moment. Und das ärgert mich ein bisschen.
Es war wohl auch in dem Tschetschenienkrieg dann so, dass die russische Bevölkerung schnell kriegsmüde wurde und dann auch Proteste gab und Anschuldigungen gegen Putin und so. Und insofern, da wäre ich gar nicht so sicher, ob das nicht heute auch am Ende so sein würde. Es ist halt, im Moment ist halt viel Säbelrasseln. Ich weiß auch, ich kann immer noch nicht einschätzen, wie ernst das eigentlich ist, weil es gibt auch Stimmen, die sagen, naja, also in der Ukraine hat irgendwie zumindest die Offiziellen, die PolitikerInnen haben nicht so viel Angst, wie gerade im Westen geschürt wird. Also keine Ahnung, was daran jetzt so, also an der reellen Kriegsgefahr gerade dran ist. Nur das Hauptproblem, finde ich, ist tatsächlich der Umgang mit Putin, und den müssen wir finden, so als Demokratien. Wie gehen wir mit diesem Typen um? Wo machen wir uns auch abhängig mit ihm, von ihm, von seinen Ressourcen, und wo nicht? Und das ist, glaube ich, gerade eine entscheidende Frage. Sowas wie Nord Stream 2 zum Beispiel würde ich allein deswegen ganz anders beantworten.
Ja, das ist tatsächlich was, wo ich mir überhaupt keine abschließende Meinung zu bilden kann, ob das sinnvoll oder unsinnig. Also mein Problem ist viel eher, dass wir uns insgesamt, also die komplette Europäische Union, dass wir uns insgesamt viel zu sehr in so eine Energieabhängigkeit nach Russland begeben haben. Also da haben die USA tatsächlich in ihrer Nord Stream-Kritik recht gehabt, obwohl sie anders motiviert war, weil die wollen halt einfach ihr Gas verkaufen.
Ja, klar.
Aber Unrecht haben sie da nicht gehabt, und das sehen wir halt gerade auch. Ne? Russland könnte viel mehr Gas liefern, das haben sie in der Vergangenheit ja auch getan. Wenn wir gesagt haben, okay, wir haben 100 haben wir vertraglich vereinbart, wir hätten aber gerne 200, haben sie halt 200 geliefert. Und genau das machen sie halt gerade nicht mehr, und darum explodieren bei uns die Preise. Ja. Das heißt, mein Problem ist viel eher diese grundsätzliche Abhängigkeit von Russland. Und da müsste man dann, und das finde ich einen ganz interessanten Moment auch in meinem Gehirn, da müsste man dann vielleicht diese Kernkraftwerksdebatte auch nochmal anders führen. Mhm. Nicht über CO2, sondern über Energieautarkie.
Mhm. Tja. Müssen wir alles nicht diskutieren, wenn, aber weißt ja, kennst ja,
ja genau,
erneuerbare Energiengejammer hätte Fahrradkette.
Klar, das ist ja eh. Ne? Könnten wir auch machen. Ne? Wir könnten jetzt halt sagen, okay, wir bauen jetzt die Erneuerbaren innerhalb von 3 Jahren bis zum Anschlag aus. Ja. Abgesehen davon, dass wir nicht genug Solarmodule aus China importiert kriegen und so. Aber es wäre auch eine Möglichkeit, einfach zu sagen, so, wir machen das jetzt. Weil eventuell reicht das als Zeichen auch schon. Also wir sagen so, Freunde, passt mal auf, wir fangen jetzt an zu bauen, und wenn wir in dem Tempo weiterbauen, dann könnt ihr euch euer Gas, dann könnt ihr dann in der Pfeife rauchen in 10 Jahren.
Ist nicht so gesund, aber ne?
Eben drum. Aber ja, es bleibt spannend.
Ja, auf jeden Fall.
Und es fühlt sich ein bisschen so an, als wären wir sehr weit weg davon, dabei sind wir das gar nicht. Ne? Weil wenn Putin sich die Ukraine einverleibt hat, dann steht er an der polnischen Grenze.
Eben. Naja, es ist schon sehr nah. Schauen wir auf ein ganz anderes Thema. Kommen wir zu Corona, kommen wir zu Omikron. Und ich kann empfehlen, wenn man vielleicht wissen will, wo wir gerade stehen und das Gefühl hat, nicht mehr zu verstehen, was gerade los ist und was gerade passiert. Und
hier ich.
Ne, dann guck dir die erste Hälfte der Markus-Lanz-Sendung von Mittwoch an. Da war nämlich unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu Gast und der hat all das geduldig und ausführlich so erklärt, dass es auch Markus Lanz versteht. Und du dann also auch. Die wichtigsten Erkenntnisse bringe ich trotzdem mit, da muss man es nicht unbedingt gucken. Erstens, die Omikron-Welle läuft bei uns tatsächlich sehr viel langsamer als in anderen Ländern. Also unsere Verdopplungszeit liegt gerade bei etwa 6 Tagen. Das heißt, wir haben das Glück, nicht so eine krasse Wand zu haben, sondern eher so einen steilen Gipfel oder so vielleicht.
Was jetzt auch wieder blöd ist, weil die Wand prognostiziert worden ist und jetzt wahrscheinlich die ganzen Spacken wieder auf den Modellierern rumhacken werden.
Ja, aber ich weiß nicht, was, wenn den 100, was waren es heute, 140 oder so, 130, 140, 1000 Neuinfektionen an einem Tag nicht reichen, weiß ich auch nicht.
Ja.
Dann.
Das wird aber, Entschuldige, das wird dann auch nochmal so ein Problem jetzt, dass wir können gar nicht mehr so viel testen, wie wir eigentlich testen müssen, um zu wissen, wie viele Infizierte wir wirklich haben. Das heißt, das Verhältnis von Getesteten zu Hospitalisierten muss sich doch eigentlich zum Schlechten jetzt umkehren, oder? Wir also, müssen doch eigentlich jetzt, es muss doch eigentlich in Deutschland jetzt aussehen, als wäre es viel gefährlicher, als es tatsächlich ist.
Nee, eigentlich nicht. Also die Zahlen sind auch gar nicht so schlecht. So, dieses wir testen ja nicht, ist auch nicht ganz korrekt. Grundsätzlich ist es nämlich so, dass wir immer noch viel testen, nur jetzt übers Wochenende will Lauterbach sich hinsetzen und so eine Priorisierungsstrategie entwerfen für den Fall, dass die Zahlen noch krasser, noch weiter steigen, was so werden wird. So, also er prognostiziert den Peak dieser Welle jetzt für Mitte Februar etwa. Also dauert noch ein paar Wochen. Es geht also gerade erst los. So. Und dann wird es sicherlich ein anderes Testregime nochmal geben müssen. Und da saß auch irgendwie, ich glaube, Gesundheitsministerin von Sachsen. Ja, weiß ich nicht. Also jedenfalls in Sachsen ist es schon länger so, dass auch Schnelltests in die Statistik mit einbezogen werden.
Okay.
Also sobald PCR-Tests knapp werden, dann wird dann halt das Schnelltestergebnis an das Gesundheitsamt gemeldet und das Gesundheitsamt meldet das dann auch dem RKI. Also das ist dann trotzdem in den offiziellen Zahlen mit drin. Das wusste ich vorher auch nicht, aber das ist schon in Sachsen zum Beispiel, die hatten ja diese krasse Delta-Welle, da haben die das wohl so gemacht und das ist wohl auch auf Bundesebene durchaus möglich. Wir werden also nicht den kompletten, es hatte Lanz auch das Problem, wir wissen doch gar nichts über die Zahlen und da. Und Lauterbach so, naja, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, das kriegen wir schon irgendwie alles hin. Und was Sorge machen könnte, das wissen wir halt noch nicht, wie es laufen wird, weil man sieht ja gerade, die Hospitalisierungen stagnieren oder fallen sogar noch immer. Das liegt daran, dass wir gerade am Ausläufer der Delta-Welle noch sind. Also jetzt genesen immer noch Leute, die November oder so an Delta erkrankt sind und damit dann auf den Intensivstationen gelandet sind und jetzt hoffentlich genesen und nicht sterben. Das heißt, da werden jetzt gerade wieder Betten frei. Aber das wird deswegen weniger, weil die Delta-Welle abebbt und gleichzeitig die Hospitalisierungen der Omikron-Welle noch nicht so stark sind. Also das zieht ja immer ein bisschen nach. Die Leute kommen ja wesentlich später ins Krankenhaus, als sie sich infizieren. Meistens erst in Woche 2, manchmal auch noch später. Und er hat erzählt, dass er so ein Team von Modellierern hat, die ihm halt so verschiedene Szenarien entwerfen. Und sie schauen dann, welches ist am wenigsten fehlerbehaftet, also am wahrscheinlichsten. Und wahrscheinlich werden wir dann auch ungefähr im Februar erst sehen, was es tatsächlich für die Krankenhausanweisungen bedeutet mit der Omikron-Welle. Also das kann man jetzt einfach noch gar nicht sagen. Und ich finde, Enno Park hat das auf Twitter ganz schön zusammengefasst, so diesen Zustand, in dem wir gerade sind, insbesondere mit Blick auf die Hospitalisierungen. Er hat geschrieben, während die einen noch Grafiken posten, dass bei Omikron die Infektion und die ICU-Einweisung entkoppelt sind, posten die anderen schon welche aus Ländern, die ihre Welle früher hatten und die zeigen, dass das möglicherweise nicht so ist, sondern die Einweisungen einfach nur verzögert stattfinden.
Ja, wir werden nie lernen, aus anderen Ländern zu lernen, werden wir nie lernen.
Und man kann sich das zum Beispiel wahnsinnig gut für New York anschauen, bei denen ebbt die Welle gerade schon wieder ab, also die Hospitalisierungswelle jetzt, da geht die Kurve schon wieder nach unten. Aber die Spitze, der Peak in den letzten 2 Wochen allein ist so wahnsinnig, kann ich gerne verlinken. Und ich finde auch, wir sollten uns eher mit New York vergleichen. Das hat Lauterbach auch gesagt. Es bringt halt nicht viel, wenn wir jetzt nach Großbritannien gucken oder nach Dänemark, die das ganz gut weggesteckt haben mit ihrem Omikron, weil wir haben einfach nicht so viel Geimpfte. Also er hat ganz schön ausgeführt und meinte, naja, in UK sind über, was war es, ich glaube, irgendwas um die 99% der über 50-Jährigen oder so sind geimpft. Und auch über 90% der über 50-Jährigen schon geboostert, dann landen da halt nicht so viele im Krankenhaus, aber mit denen können wir uns genau deswegen nicht vergleichen, weil wir so viele über 50-Jährige haben, die freiwilligerweise gar nicht geimpft sind. Und wir befürchten müssen, dass die dann halt schon schwer erkranken. So. Also immer gucken, mit wem man sich vergleicht. Und dann hatte der NDR noch ein paar schöne, also nochmal so ein Debunking der drei wichtigsten Irrtümer über Omikron, die ich auch noch kurz aufzählen will. Der erste Irrtum lautet, ja, es gibt ja nur mildere Verläufe. Und ja, wenn man dreimal geimpft ist, kann man das unterm Strich so sagen. Aber wenn man gar nicht geimpft ist, ist diese Omikron-Erkrankung zwar ein bisschen weniger schlimm als Delta. Also wenn man mit Delta vergleicht, ja, stimmt die Aussage für Ungeimpfte, aber sie ist schlimmer als der Wildtyp zum Beispiel, also das, was du und ich hatten.
Ja. Oho. Mhm. Ja, das da. Und dann hast du ja auch immer noch das Problem, dass mild jetzt nicht unbedingt ein Begriff ist, der ordentlich definiert wäre. Also mild hängt halt immer davon ab, wer sich gerade die Erkrankung anguckt. Also von so einem Intensivmediziner, wenn der von einem milden Verlauf spricht, dann meint er vermutlich was anderes, als wenn ich von einem milden Verlauf spreche.
Aber das hatten wir doch schon mal.
Ja, ja, ich weiß, aber da ist halt trotzdem immer noch sehr viel Sprachverwirrung. Ja.
Dann, man infiziert sich jetzt ja sowieso auch die Geimpften. Irrtum Nummer 2. Nein. Man infiziert sich nicht automatisch, wenn man zum Beispiel seine Kontakte einschränkt oder ganz einfach in allen Innenräumen wieder FFP2-Masken trägt, die gut sitzen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar sehr gering, dass man sich ansteckt. Das heißt, auch hier gelten eigentlich die gleichen Dinge, die wir schon seit 2 Jahren kennen. Und wenn man sich daran halten kann, also Schulen und so, Kitas, ist das natürlich nochmal was anderes, dann kann man es auch schon noch schaffen, durchzuhalten, bis
ein Omikron-Impfstoff
da ist. Hoffentlich der Omikron-Impfstoff kommt. Ja. Und dann, die Impfstoffe wirken ja nicht und deswegen lohnt es sich nicht zu boostern, da wartet man doch lieber auf den passenden Omikron-Impfstoff. Anscheinend gibt es Leute, die sich für so super schlau halten, das zu denken. Aber es ist gerade der Booster, der den Unterschied macht. Ja, also das hat Herr Drosten ja, ich weiß nicht mehr, vor ein paar Wochen schon in einem Podcast ganz schön erläutert. Wenn man schaut, was machen die Antikörper nach zweiter Impfung und nach dem Booster, dann ist der Sprung von der ersten zur zweiten Impfung gar nicht so groß. Aber mit dem Booster, das macht halt den entscheidenden Unterschied. Also insofern, ja, das war's eigentlich schon. Ach so, und dann was noch eine Sache zu Omikron, die jetzt dann mit den weniger PCR-Tests auf uns zukommt und was hoffentlich Herr Lauterbach dann beachten wird, wenn er seine neue Teststrategie übers Wochenende entwirft, ist ja die Frage, was passiert, wenn man sich infiziert, keine PCR bekommt und damit dann vielleicht keinen genügenden Nachweis hat für zum Beispiel irgendeine Versicherung, dass man das hatte?
Ja, oder auch die Corona-Warn-App, ne? Das einzutragen. Also genau. Wenn ich jetzt krank würde, ich würde wahrscheinlich einfach ins Bett gehen und erst einfach im Bett bleiben und mich nicht nochmal separat testen gehen oder so.
Also wir müssen mal gucken, was jetzt tatsächlich kommt, ne? Was Herr Lauterbach macht, weil du zum Beispiel könntest ja vielleicht kritische Infrastruktur sein als Journalist.
Ach so, ja.
Und dann
könntest du
dich vielleicht testen lassen. Also es wird nicht so sein, dass niemand sich mehr testen lassen kann, sondern es wird dann halt, wenn die Tests knapp werden, weil einfach so viele Leute sich infizieren, geguckt, wo sind sie am wichtigsten, wo dürfen sie auf keinen Fall ausgehen. Und dann wird von unten her halt gekürzt. So.
Testen ist ein gutes Stichwort. Zerforschung.org, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja.
Ist das Org oder Zerforschung.de? Nee, Org. Das sind so ein paar Nerds, die nehmen halt alles Mögliche auseinander und gerade gibt es halt viele Daten, dann nehmen sie dann Daten auseinander. Was die gemacht haben die Woche ist, die haben eine Webseite gebaut, mit der kannst du die Barcodes von Antigentests scannen und die gleichen das dann ab mit der Datenbank vom Paul-Ehrlich-Institut, wo die Wirksamkeit dieser Tests drin steht. Also, es funktioniert über einen Browser, musst halt nur fotografieren. Wenn die den Test nicht kennen, kannst du denen einen Screenshot schicken, dann tragen die das nach. Oder aber sie kennen den Test, das ist mir passiert, als ich unsere Antigen-Tests gescannt habe. Da kam dann die Meldung, den Test kennen wir zwar, allerdings wurde er noch nicht vom Paul-Ehrlich-Institut evaluiert. Wenn es dort neue Daten gibt, tragen wir diese nach. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen nervös, weil eigentlich hatten wir die doch gekauft, weil die evaluiert waren, oder?
Ja, hattest du nicht, als du die Liste referiert hast, gesagt, unsere Tests seien gut?
Ja, meine ich nämlich.
Ja, ich denke
naja.
Auch.
Tja, naja.
Naja.
Jedenfalls gibt es das jetzt.
Ja,
und eine wichtige Nachricht für Genesene, das ist mir eigentlich durchgegangen, weil ist mir mittlerweile egal, weil ich genug Impfstoff drin hatte. Am Samstag ist eine Änderung der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung, willkommen in Deutschland, der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung in Kraft getreten. Und die Neufassung sagt, du bist nicht mehr 6 Monate, du giltst nicht mehr 6 Monate lang als genesen, sondern nur noch 3 Monate nach deiner Infektion, weil wegen Omikron das Risiko größer ist, danach zu erkranken und Überträger zu werden. Das heißt, wer genesen ist und denkt, ich war ja vor 4 Monaten krank, ich gelte jetzt als genesen und kann überall hin und alles machen, nein, kannst du nicht mehr.
Geh dich impfen. Aber das ist ein bisschen doof. Ich hoffe, dass sie dann die Zeit, ab der man sich überhaupt impfen lassen darf, auch angepasst haben, weil das war jetzt auch 3 Monate zuletzt.
Wollen wir mal hoffen, dass das nicht in einer anderen Verordnung steht.
Ja, echt. Ich habe noch ein paar Nachträge zu Long-Covid. Das ist ja ein wichtiges Thema, vor allem diese Woche wegen der Frage, ich finde das auch die entscheidende Frage, wie hoch ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit von Omikron Long-Covid zu bekommen? Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von Omikron Long-Covid zu bekommen, obwohl ich geimpft bin? Oder auch vielleicht auch dreifach geimpft? Das sind eigentlich so die Fragen. Und die erste Frage, schützt die Impfung vor Long-Covid? Da gibt es gerade noch eine neue repräsentative Umfrage aus UK. Also ja, Umfrage. Das heißt, es geht hier um Selbstauskünfte von Leuten. Und ich weiß, das ist immer schwierig und weniger verlässlich und so weiter. Kontrollgruppe hat es auch nicht gegeben. Aber ich fand, das ist ein Artikel aus The Lancet und ich fand, die hatten da eine ganz schöne Definition von Long-Covid, weil da wird ja echt viel drüber gestritten. Ja, haben wir nicht alle ein bisschen Fatigue, so weißt du. Und die Definition, die da stand, war, Long-Covid is the failure to return to normal pre-Covid levels of health. Also ganz grundsätzlich, egal worum es genau geht, du bist einfach nach dem Ding noch nicht wieder so gesund wie vor dem Ding. Und ich glaube, dass dieses Vorher, was besser, nachher ist schlechter, können dann schon die meisten Menschen ganz gut beurteilen. Mhm. Ich komme dann gleich noch dazu, dass man es inzwischen auch messen kann. Jedenfalls, der Artikel kommt zu dem Schluss, dass verglichen mit Leuten, die keine Impfung hatten, die Wahrscheinlichkeit nach einer doppelten Impfung, wenn du dann trotzdem erkrankst, also Durchbruchinfektion hast, dann Long-Covid zu entwickeln, dass die Wahrscheinlichkeit um 50% reduziert war, nach der doppelten Impfung. Vom Booster ist hier leider noch keine Rede, da fehlen noch die Daten. Aber ich würde jetzt mal vorsichtig orakeln, dass der Booster macht ja auch bei der Infektion nochmal so einen entscheidenden Unterschied, dass sich das Ähnliche auch auf Long-Covid wahrscheinlich auswirken könnte. Aber das muss man wirklich abwarten.
Und wie messen die das? Also wie messen Sie, wie messen Sie Long-Covid? Weil du gesagt hast, du wüsstest, wie man Long-Covid...
Selbstauskunft.
Nee, klar, aber du sagtest ja, dass man es auch messen kann.
Genau, ja, das ist was anderes. Das ist ein Thread, auf den bin ich auf Twitter gestoßen. Eine Wissenschaftlerin, die ganz viele verschiedene Studien zusammengetragen hat aus der ganzen Welt. Und unter anderem gibt es eine, die sich mit verschiedenen Markern im Blut von Menschen beschäftigt und wie die sich entwickeln nach Covid und auch über längere Zeit, also Langzeitbeobachtung nach der Covid-Infektion, verglichen auch mit der Kontrollgruppe von Leuten, die kein Covid hatten. Also hier ist es ganz gut gemacht. Und die haben also 4 Marker, die sie identifiziert haben für Menschen, die an Long-Covid leiden. Die sind nach 4 Monaten nach der Infektion noch genau gleich, also im Schnitt ungefähr gleich. Du könntest es jetzt nicht unterscheiden. Die Person, die kein Long-Covid hat und die Person, die Long-Covid hat. Also du hattest eine Covid-Infektion, dann ist egal, ob du Long-Covid hast oder nicht, nach 4 Monaten sind diese 4 Marker da und gleich ungefähr gleich hoch, sind allerdings viel höher als bei Leuten, die kein Covid hatten. Also es sind signifikante Probleme auch nach 4 Monaten noch bei Leuten, die jetzt kein Long-Covid haben. Aber nach 8 Monaten kann man allein durch die Bestimmung dieser 4 Marker im Blut sagen, ob jemand Long-Covid hat oder nicht und wird zu 80% richtig liegen. Und das ist ganz toll, weil damit ist es jetzt halt einfach mal ich sag mal, bewiesen. Weil eines der größten Probleme, die Leute, die Long-Covid haben, ist, dass man ihnen nicht glaubt, dass sie es haben.
Ja.
Ne, was ich vorhin meinte mit, ja, haben wir nicht alle ein bisschen fatigued? Das hat sinngemäß der Herr Martenstein mal so gesagt. Und das ist auch das Problem.
Wieso hörst du überhaupt, was Herr Martenstein sagt?
Naja.
Ich hab den in 5 Jahren, in denen ich den selber im Radio gespielt habe, nicht ein einziges Mal gehört.
Naja, geht uns anderen nicht ganz so, die wir dann diesen Sender gehört haben. Jedenfalls ist halt das Problem an Fatigue zum Beispiel. Ich hätte nicht sagen können, was Fatigue ist, bevor ich das hatte.
Ja.
Also Leute können das nicht wissen, was das ist, bevor man es hat. Dann sagen sie halt, ja, ich bin auch irgendwie erschöpft. Und dann kommt so diese, wenn du deine Kontrollgruppe hast, dann kommt so raus, ja, irgendwie sind auch viele Leute von dem Lockdown erschöpft.
Ja, ja. Aber halt nicht nach 5 Minuten Zeitung lesen.
Ja, genau, es ist halt nicht Fatigue. Die sind erschöpft. Aber es ist nicht Fatigue, das ist ein Unterschied. Und das ist halt ein Problem. Und jetzt dieser Entzündungsmarker finde ich deswegen eine sehr gute Nachricht, weil es kannst du halt messen. So, die sind halt einfach nicht wegzureden. Und ein bisschen noch Erkenntnis aus diesem Thread sonst. Also waren noch viele andere wichtige Erkenntnisse über Long-Covid drin. Das Immunsystem von Menschen mit Long-Covid reagiert nachweislich langsamer und schlechter. Das kann man an der Reaktion von bestimmten T-Zellen und B-Zellen wohl ganz gut beschreiben. Sie wusste jetzt auch nicht, was das bedeutet. Das sei wohl noch unklar. Aber sie fand es sehr besorgniserregend. Und ich glaube auch für so Leute, die sich einbinden, sie hätten ja so ein tolles Immunsystem, ist das vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis. Spätestens nach der Covid-Erkrankung ist es wahrscheinlich nicht mehr so toll. Dann haben sie Gehirne untersucht von Menschen, die einen milden Verlauf hatten, aber aufgrund anderer Ursachen dann gestorben sind, was ich den gruseligsten Part in diesem Thread fand. Und auch bei diesen Menschen gibt es starke Hinweise auf Neurodegeneration, also dass die Gehirnzellen eben kaputt gegangen sind, insbesondere in dem Teil des Gehirns, der für die Bildung von Erinnerungen zuständig ist. Ja, und noch eine andere Studie ist zu dem Schluss gekommen, dass da wurden auch Leute autopsiert, auch nach milden Verlauf, die wegen irgendwas anderem gestorben sind. Alle, ausnahmslos, hatten Virus-RNA in mindestens einem Organ.
Mhm.
98% hatten es in der Lunge, was ist man erwartet, 80 im Herz, 86 in den Lymphgeweben, 73 im Magen, 64 in der Niere und so weiter. Auch manche hatten es in den Augen. Vor allem aber 91% hatten es im Gehirn. Und im Gehirn blieben diese Rückstände bis zu 230 Tage nachweisbar. Es gab auch bei diesen autopsierten Menschen ein Kind, da konnte man auch die RNA in mehreren Organen feststellen. Und was man halt nicht weiß, also du findest das da, okay, und das ist irgendwie besorgniserregend, finde ich. Ich fand es sehr gruselig, das zu lesen. Aber was die dann da tut, die RNA, das wird halt noch untersucht, das weiß man jetzt auch nicht. So, ein letztes noch. Es wurden dann noch Leute verglichen mit und ohne Brain Fog, was ja so mein Hauptding war, als ich Long-Covid hatte, neben der Fatigue. Und da gibt es wohl einen Marker, der CCL11-Zytokin heißt, für die, die es interessiert. Und der war auch klar erhöht bei den Leuten, die Brain Fog hatten. Also auch das konnte man dann messen.
Wobei ich mit dem Begriff Beweis ein bisschen vorsichtig wäre, aber es gibt zumindest Indizien, ja.
Genau.
Noch ein schöner Effekt oder noch ein interessanter Effekt der Corona-Pandemie ist ja, dass fleißig ausgewandert wird. Ne? Wer wandert aus? Es wandern Leute aus, die, und da zitiere ich einen Tweet, den ich Ende Dezember gefunden habe, derjenige, der den geschrieben hat, heißt Ralf Martin Tauer, der schreibt, statt Querdenker, weil dieser Begriff Denken impliziert, favorisiere ich für diese Leute lieber die Bezeichnung Klettschuhbande. Es wandert aus die Klettschuhbande. Und wohin wandert die Klettschuhbande aus? Sie wandert aus nach Paraguay, weil hier ja Corona-Diktatur ist und so. Und in Paraguay, da ist alles viel freier. Da kann man noch machen, was man will. Und dieser Teil der Klettschuhbande, der da auswandert, der kriegt jetzt ein Problem. Und ich zitiere nur die Überschrift aus dem Artikel, den ich gefunden habe. Und das ist auch schon die ganze Pointe. Paraguay schließt Grenzen für Ungeimpfte. Es gilt 1G bei Einreise.
Tja. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Das war eh schon. Da gab es ja auch so eine schöne Doku irgendwie von Funk. Und war das in der Doku selbst oder irgendwo später habe ich es gelesen? Ich weiß es nicht mehr. Aber da hieß es dann auch, ist eigentlich komisch, weil in Paraguay sind die Regeln genauso streng wie bei uns.
Ja, Das darf man sich auch keine Illusion, das sind Deppen.
Ja.
Das gab ja auch schon mal, war das auch Paraguay? Nee, das war wieder was irgendwas anderes. Nicht ganz unbekannter Besitzer einer nicht ganz unbekannten Kreuzberger Kneipe ist auch vor 10 Jahren oder 15 Jahren schon, hat er seinen Laden verkauft, hat seine ganze Kohle genommen und ist auch irgendwo dahin nach irgendwo Süd- oder Mittelamerika und hat da auch riesige Ländereien gekauft und die dann auch parzelliert und versucht, die zu verkaufen. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Zu verkaufen an irgendwie ja diese Systemapokalyptiker, die hier ja auch überall rumrennen. Das ist irgendwie, das ist, und wenn du das so ein bisschen verfolgst, was da so passiert, das ist halt, das sind alles Spinner. Sagen die auch, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den gelesen hatte, den ist auch schon wieder ein paar Monate her, von Deutschen, die vor 20 Jahren schon nach Paraguay ausgewandert sind und da halt ein ganz normales Leben leben, weil sie halt Bock auf Paraguay hatten.
Ja.
Die sagen halt auch so, sie kommen ja nur noch Bescheuerte, das ist ja nicht auszuhalten. Das ist echt ganz schön. Europa, haben wir auch was Neues. In Italien sind am Montag Wahlen.
Oh.
Ja, hat auch irgendwie kaum jemand mitgekriegt. Es wird gewählt, der Staatspräsident. Italien geht es gerade recht gut. Die Wirtschaft wächst und zwar so stark wie lange nicht mehr. Die Zinsen sind niedrig, das heißt, also Italien muss wenig Zinsen zahlen, das heißt, die Märkte vertrauen denen. Das ist im Wesentlichen, oder zumindest zum großen Teil, ist das Schuld von Mario Draghi, dem ehemaligen EZB-Chef. Der ist dann Premierminister geworden, hat dann so ein Technokratenkabinett dahingesetzt und so und erstmal den ganzen Laden versucht, auf Kurs zu kriegen. Und das macht er ziemlich gut.
Mhm.
Jetzt sind Präsidentschaftswahlen am Montag. Es kann sein, dass Draghi sich zur Wahl stellt zum Staatspräsidenten. Bisher hat er nichts dazu gesagt. Was dann sein kann, ist, dass die Regierung platzt, weil ja kein Ministerpräsident mehr da ist. Und eventuell kann es dann Neuwahlen geben, was irgendwie auch nicht so cool wäre, weil die Faschos sind ja recht stark in Italien.
Ja.
Es kann sein, dass die bescheuert genug sind, Silvio Berlusconi zum Staatspräsidenten zu machen. Der ist 85 Jahre alt, vorbestraft und eine Witzfigur.
Absolut.
Und der hat sich ernsthaft darum beworben, obwohl man das offiziell wohl gar nicht kann. Also es gibt jetzt nicht so eine Liste, in die du dich eintragen lässt.
Hä?
Berlusconi steht rechts außen. Letzte Woche sind dann sämtliche Parteichefs der Rechten zu ihm gegangen und haben gesagt, ja, also wir würden dich wählen. Salvini war auch dabei von der Lega. Der hat aber auch gesagt, er will einen eigenen Kandidaten aufstellen. Hat aber noch nicht gesagt, wen. Das heißt, es wird wahrscheinlich echt spannend. Also es wird aus mehreren Gründen spannend. Erstens, du weißt halt nicht, wer alles antritt.
Ja, das Freitag vor Montag echt komisch ist.
So. Da gibt es irgendwie 1001 Wahlmänner oder Wahlpersonen. Ah, okay. Und jeder darf auf einen Zettel schreiben, wen er meint,
der
dann da irgendwie Präsi werden sollte. Das Handelsblatt hat einen total sehr lustigen Überblick über mögliche Wahlausgänge. Tun wir in die Shownotes, weil das sind 5 mit den möglichen Folgen und sowas. Und die Taz hat eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung, was Berlusconi denn eigentlich so fragwürdig macht. Weil ist ja nicht nur seit diese Bunga-Bunga-Missbrauchspartys bekannt geworden sind, die er im Amt abgehalten hat, sondern er war ja von Anfang an schon sehr, sehr fishy, weil er einerseits recht enge Kontakte zur Mafia zu haben scheint und andererseits ist nie wirklich geklärt worden, woher genau Berlusconi eigentlich die Millionen, und wir reden hier von dreistellig, ja, also hunderte Millionen, woher der die Kohle hatte, auf der seine komplette Karriere gründet.
Ja.
Der war erst erfolgreicher Bauunternehmer, dann hat er das komplette Fernsehen sich gekauft in Italien.
Eben.
Keiner weiß, wo das Geld herkommt, ausgegeben hat. Und der hat das wohl, so die Legende, in Cash in die Bank getragen und aufs Konto eingezahlt.
Wow, okay, da weiß der auch Bescheid eigentlich.
So, 1009 Wahlleute gibt es. Am 24. Januar werden sie über den neuen Präsidenten abstimmen. Und es gibt ein sehr schönes Zitat. Ich weiß jetzt nicht mehr, aus welchem der vielen Medien ich das habe. Das ist wie bei der Papstwahl. Die Mehrheit der Volksvertreter soll in diesem Konklave den würdigsten ausfindig machen.
Okay,
es gibt keine Wahlzettel. Jeder Abgeordnete, jeder Senator, Vertreter einer Region muss einen Namen per Hand vollständig aufschreiben. Also nicht so Karl Rönicke, ist ungültig. Es kann also theoretisch jeder Italiener, jede Italienerin aufgeschrieben werden. Und wenn in den ersten 3 Wahlgängen niemand eine Zweidrittelmehrheit kriegt, ist in den nächsten Wahlgängen nur noch eine absolute Mehrheit nötig. 1972 haben sie 23 Mal wählen.
Oh mein Gott.
Mattarella, der jetzt scheidende Staatspräsident, hat nur 4 Wahlgänge gebraucht damals. Wie wichtig ist das, weil der italienische Staatspräsident, das ist nicht so ein komischer Winke-August, wie wir hier haben, sondern der hat richtig Macht. Also der kann einen Regierungschef ernennen, der muss die Kabinettliste billigen, ne, wenn er nicht macht, kein Kabinett. Der kann das Parlament auflösen, wenn er da Bock drauf hat. Das ist wie Draghi damals, vor einem Jahr erst, überhaupt zur Ministerpräsidentschaft gekommen, also Premierminister geworden ist, weil Mattarella gesagt hat, du machst das. Mhm. So. Darum ist das eine ganz, ganz wichtige Wahl halt auch. Und wenn das Berlusconi...
Also das wäre ein bisschen arg absurd, glaube ich.
Ja, Italien. Hauptsache Italien. Egal.
Ja, schauen wir mal ein bisschen über den Tellerrand von Europa hinaus. Das machen wir
doch schon
traditionell mit unserer Scham. Ja, aber irgendwie muss ich doch Ihre Kolumne auch einleiten. Und mit Scham schauen wir diese Woche nach Thailand. Da ist es schön und da wird es in Zukunft vielleicht noch schöner werden.
Sawadee Kap.
Hallo Scham.
Hi Kada. Schön wieder hier zu sein. Wir reden heute über Cannabis in Asien.
Ja, und das ist ein sehr spannendes Thema, weil ich glaube, jeder von uns kennt irgendwelche Leute, die mal in Thailand waren und wahnsinnig Schiss davor hatten, mit ihrem Gras von der dortigen Polizei erwischt zu werden. Und für die Leute gibt es jetzt eine gute Nachricht, oder?
Auf jeden Fall. Es gibt sehr viele gute Nachrichten in den letzten Jahren in Asien, vor allem jetzt in Thailand. Es sind sehr aufregende Zeiten dort. Das Land hat sich jetzt schon auch seit mehreren Jahren mit dem Thema Legalisierung von Cannabis beschäftigt. Und 2018 war es auch das erste und erstmal einzige Land in Südostasien, das Cannabis eben für den medizinischen Gebrauch legalisiert hat und überhaupt so liberal dieser pflanzlichen Droge eingestellt war. Und jetzt scheint die Regierung bereit für den nächsten Schritt zur weiteren Legalisierung zu sein. Momentan ist ein Gesetz im Gespräch, also das ist noch kein Gesetz, es ist erstmal ein Entwurf, das besprochen wird, dass Menschen noch mehr Freiheiten mit der Nutzung der Pflanze gewährt. Denn derzeit sieht es immer noch so aus, dass wenn man Cannabis in Thailand besitzt, dass man bis zu 15 Jahre ins Gefängnis gehen könnte, wenn man dann damit erwischt wird. Ich glaube, die meisten kennen genau diese strengen Gesetze aus Asien. Und es gibt sehr, sehr viele Filme auch, wie zum Beispiel einer meiner Lieblingsfilme damals, The Beach, mit Leonardo DiCaprio, wo genau eben diese Gesetze so auch so gefürchtet wurden. Und genau, und noch ist es immer noch so, dass in Thailand Cannabis mit einem höheren Anteil von THC immer noch verboten ist, aber eben viele andere Teile der Pflanze sind legalisiert worden, also die Teile der Pflanze, die eben nicht einen so hohen Anteil von THC haben und dann in verschiedenen anderen Industrien sozusagen angewendet werden. Und das Land, also dass die jetzt natürlich so umdenken, jetzt für uns jetzt zurückgerechnet, diese letzten vielleicht 20 Jahre oder so, ist für uns natürlich so, wow, krass, dass sie das so machen und dass sie ja so liberal sind. Aber eigentlich gehört diese Pflanze ja schon immer zu Asien. Die kommt ja auch ursprünglich aus Zentralasien. Und das Land hat jetzt seit mehreren Jahren sehr, sehr behutsam auf die Legalisierung geblickt. Natürlich auch mit Hinblick auf Forschung, mit Hinblick auch darauf, wie andere Länder weltweit sich mit diesem Thema beschäftigen. Und ja, mit jeder neuen Freiheit kamen gefühlt zig weitere Regelungen dazu, weil die Regierung natürlich auch sicher gehen will, ja gut, wenn wir das jetzt legalisieren, würden wir auch gerne die Transparenz über die gesamte Lieferkette der Pflanze bekommen. Ja, aber die Ganja-Preneure, so nennen sich die UnternehmerInnen in dem Land, die in diesem sehr großen Cannabismarkt aktiv sind, die sind aber sehr zuversichtlich, was dieses Gesetz angeht. In einem Interview mit Bloomberg, das ich auch in die Shownotes mit reingepackt habe, da sagt ein Analyst in Thailand, dieses hoffentlich neue Gesetz werde höchstwahrscheinlich einer weiteren Industrie zugutekommen, nämlich der Pflege- und Kosmetikindustrie. Mhm. Die werden dann viel, viel mehr daraus schöpfen können. Und aber auch die kleinen NutzerInnen, also die Fans, die kleinen Fans von Cannabis, werden vielleicht auch irgendwann auch endlich zu Hause Cannabis anpflanzen dürfen.
Oh. heißt das, dass da diese, ich sag mal, 180-Grad-Kehrtwendung, die wir da gerade erleben, also verglichen mit vorher 15 Jahre Gefängnis jetzt so, ja, okay, vielleicht kannst du dies und das auch zu Hause haben, dass die schon auch damit zu tun hat, dass man viel Geld damit machen kann und dass es natürlich dann auch für bestimmte wirtschaftliche Interessen in dem Land gut ist?
Oh ja, definitiv. Also es hat auch, glaube ich, mit einem Mann viel zu tun, der eben, ja, das ist der Gesundheitsminister von Thailand, Anutin Charnwirakul. Ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen. Der ist von der Bumjai Thai-Partei. Die ist nämlich auch super groß im Parlament vertreten. Anutin ist ein Businessman, also ein Geschäftsmann, der jetzt auch Politiker ist. Und er und seine Partei eben haben auch bei der letzten Wahl 2019 versprochen, wir würden das gerne legalisieren. Und wir würden sogar gerne Haushalten auch eben die Möglichkeit geben, dann auch 6 Pflanzen anzupflanzen zu Hause. Und das ist auf jeden Fall eines dieser Kampagnenversprechen gewesen. Klar hat es auch super große Steuereinnahmen. Also aus der Sicht der Regierung ist es ein unglaublich lukratives Geschäft. Vor allem jetzt, wenn wir auf Gesamtasien blicken. Ich meine, auch andere Länder in Asien haben jetzt nun diesen Cannabis-Business-Hype auch für sich entdeckt, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, allein vom Bevölkerungsreichtum her lohnt sich natürlich das auch im gesamten Kontinent. Und in Thailand sind halt auch eben super gute Bedingungen eigentlich für den Anbau von Cannabis. Ich meine, wenn man sich das anguckt, sehr viele ForscherInnen, die eben dazu was gemacht haben und sagen, also ja, eigentlich könnte Thailand zu einem Global Player werden, wenn nicht sogar zum Marktführer der globalen Cannabis-Industrie, denn das Land hat ein passendes Klima, eine starke Landwirtschaft und einen aufstrebenden Medizintourismus. Und natürlich ist es aus der Sicht der Regierungen natürlich gut, aber ehrlich gesagt auch aus der Sicht von KonsumentInnen. Also ich meine, das sind ja nicht nur Menschen, die das nehmen, um mal high zu sein. Das sind auch einfach Krankheiten, die man damit gut behandeln könnte. Und wenn wir das legalisieren, egal wo, also auch hier in Deutschland, dann verbessern wir natürlich auch die Qualität langfristig von Cannabis. Also eine legale, staatlich kontrollierte Abgabe, die so verbunden ist mit einem maximalen THC-Gehalt, und überhaupt eine Kennzeichnungspflicht so für verschiedene Zusatzstoffe, die es hat, das könnte natürlich ein gesundheitliches Risiko erheblich reduzieren. Und wir könnten auch einfach das Gespräch über, die verschiedenen Risiken darüber einfach auch offener führen und überhaupt Therapieangebote besser im Blick haben, und so weiter und so fort. Also an sich finde ich da nicht so viel verkehrt mit der ganzen Sache.
Ich lerne daraus, dass Businessmänner in Regierungsämtern nicht immer nur schlecht sind.
Oder auch Frauen, vielleicht, weil sie wissen auch nicht. Genau.
Ja. Dann hoffen wir mal, dass wir hier auch bald zu Potte kommen, was das angeht. Vielen Dank, liebe Scham.
Ja, sehr gerne.
Also ich habe ja noch nirgendwo so befreit gekifft wie in Thailand oder in Maastricht.
Hattest du keine
Und das 20
Angst
Jahre.
Nee, ich wäre gestorben vor Angst.
Ja, Himmels, echt? Doch nicht in Thailand.
Wurde das geduldet?
Ach, Kinderprostitution ist in Thailand auch verboten. Thailand habe ich wirklich nicht. Also andere Länder in Südostasien, da habe ich schon Schiss gehabt. Aber Thailand, also das war so, nee. Also, ich weiß, in Thailand, ist 20 Jahre her, vielleicht hat sich das nochmal geändert irgendwie. Aber damals hast du an einem Restaurant, wo an der Eingangstür so eine kleine Tonskulptur mit Champignons gestanden hat, wusstest du, dass du Omelette mit Magic Mushrooms kriegst, wenn du es haben willst. Also die sind da, ich vermute mal, dass sich da die Regierung auch einfach mal so ein bisschen der gesellschaftlichen Realität vor allen Dingen angepasst hat und vor allen Dingen auch der touristischen Realität, weil das ist halt, und bei Businessman denke ich dann halt auch immer, Thaksin Shinawatra war halt auch Businessman, der war da mal Premierminister und hat sich die Taschen vollgestopft wie nichts Gutes und die ganze Zeit, wo ihr geredet habt, habe ich gedacht, mal gucken, wie viel am Ende bei diesem Politiker hängen bleibt, den sie da genannt hat. Also, ach ja, Thailand. Da würde ich auch gerne nochmal hin. Das waren lustige Zeiten. Aber
ich würde
kommen
überhaupt
halt auch nicht
gerne mal nach Asien. Ja.
Wenn wir schon bei Handel sind, gucken wir auf den Welthandel. Ich habe was gelernt. Es gibt Indikatoren für die Geschmeidigkeit des Welthandels. Mhm. Und diese Indikatoren gucken, wie lange Güter auf Schiffen feststecken.
Ah.
Der eine heißt Global Disruption Indicator, ist von Kühne und Nagel. Kühne und Nagel, riesiger Logistikkonzern. Der andere ist der Kiel Trade Indicator vom Institut für Weltwirtschaft. Und die kommen beide zum Ergebnis, sind gerade frisch erschienen. Also sie werden regelmäßig veröffentlicht. Ich glaube alle 14 Tage, alle 4 Wochen oder so. Und die kommen jetzt beide zum Ergebnis, dass eigentlich viel mehr Güter unterwegs sein sollten. Tatsächlich lagern die aber auf Schiffen, die sich gar nicht oder viel zu langsam bewegen. Und das wiederum liegt daran, dass die Häfen immer mal wieder gestört oder geschlossen sind oder halt nicht schnell genug abarbeiten können, was da alles ankommt. Hatten wir ja vor ein paar Wochen oder Monaten diese Geschichte vom was war das, in San Diego oder Los Angeles, ein Hafen, wo sie die Schiffe nicht entladen konnten, weil sie nicht wussten, wohin mit den Containern, weil die und so. Besonders beeindruckend fand ich bei dieser Meldung so ein paar Zahlen zu unserem Außenhandel. Knapp 80% der EU-Exporte in Nicht-EU-Mitgliedsländer werden per Schiff transportiert. Und dann gibt es ja immer wieder auch die Idee, jetzt gerade so Corona-Pandemie und sowas, die Lieferketten zu renationalisieren. Und da sagt das IFO-Institut, eine Rückverlagerung der internationalen Produktion nach Deutschland würde das Bruttoinlandsprodukt um fast 10% verringern.
Oh.
Sie schreiben, die Produktion von deutschen Vorleistungen, die anschließend im Ausland weiterverarbeitet werden, trägt mit über 600 Milliarden US-Dollar zur deutschen Wertschöpfung bei.
Okay.
Das ist richtig geil. Das ist natürlich jetzt so Worst-Case-Denke, ne? Was, wenn wir alle Kontakte abbrechen würden? Aber ich fand es trotzdem irgendwie eine krasse Zahl.
Ja. Also alle Kontakte sofort. Normalerweise
ja, genau. Also sowas renationalisieren, beziehungsweise so. Genau. Und zurückholen auf den Kontinent und so. Wobei natürlich, die Sachen müssten ja trotzdem weiter verarbeitet werden. Ich weiß da nicht so genau, wie das DIW rechnet. Wahrscheinlich haben die eher einseitig im Worst Case geguckt. IFO, Verzeihung. Ja. Mhm. Kennst du einen, kennst du alle.
Mit Blick auf die Zeit mache ich die Nachricht zu Horst Seehofer sehr kurz. Horst Seehofer ist ja Innenminister AD, ein Glück. Jetzt wissen wir auch warum. Der macht nämlich gerade nochmal Schlagzeilen, dass er verhindert hat, dass ein Gutachten des Verfassungsschutzes, das über die AfD erstellt wurde, so blieb, wie es war. Und zwar hat er sich wohl dann irgendwann mit dem Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang getroffen und nach dem Treffen oder während dem Treffen schon so besprochen, hier, also ein paar Sachen, die da drin stehen können, so nicht bleiben. Dann hat er noch einen Monat, glaube ich, hinausgezögert, dass dieses Ding einfach, dieses Gutachten einfach so, wie es ist, veröffentlicht werden konnte. Der Verfassungsschutz muss natürlich dem Innenminister sowas schicken und eigentlich gilt es aber als Formalie, dass der da drunter so sein Otto setzt und dann wird es halt veröffentlicht. Jetzt hat die Süddeutsche das Vorher- und Nachher-Exemplar dieses Gutachtens erhalten und sich mal angeschaut, was dann daraus geworden ist, nachdem Seehofer sich eingemischt hat und gesagt hat, das soll so nicht bleiben, das muss hier und da verändert werden. Und die Zusammenfassung lautet: Da Horst Seehofer selbst ein Rassist ist, hat er insbesondere die Passagen, in denen der Verfassungsschutz feststellt, dass Rassismus gegen den Verfassungs- oder gegen die Verfassung ist, abmildern lassen. Das sind dann so Sätze wie, der Islam gehört nicht zu Deutschland, hat Seehofer selbst gesagt, oder dass eine ablehnende Haltung gegenüber MigrantInnen generell verfassungsfeindlich einzustufen ist. Das findet Seehofer auch nicht. Insofern wurde das dann umformuliert zum Beispiel in, das Eintreten für eine restriktive Einwanderungspolitik ist verfassungsrechtlich unbeachtlich.
Mein Gott, ey, das war auch so eine, das war, wenn man so in der kurzfristigen Rückschau, war das eine total degenerierte Truppe, die wir da die letzten Jahre hatten, oder?
Aber er hat also schon noch meinen Vogel abgeschossen.
Ich bin gerade zwar überhaupt nicht begeistert von der neuen Bundesregierung, aber allein dieses Gefühl von frischem Wind, was da gerade weht, das ist so befreiend, das ist echt irre. Also selbst so jemand wie der Buschmann, der ist frisch.
Ja, und schafft jetzt einfach mal 219a ab.
Ja. Gut. Wusstest du, dass es in der Bundesrepublik Deutschland, also im Inland, Steueroasen gibt?
Nein.
Ne? Also ich habe auch irgendwo schon mal sowas im Fernsehen gesehen, aber nie so richtig ernst genommen. Es gibt Steueroasen, und zum Beispiel hier um die Ecke, südlich von Berlin, Zossen, hast du vielleicht schon mal gehört.
Achso, bei den so Gemeinden.
Zossen ist ein Steuerparadies. Grünwald und Pullach bei München unten, Monheim am Rhein, kommt ein Freund von mir her. Das sind Steuerparadiese, und was zwar sind das Gewerbesteuerparadiese, die haben dermaßen niedrige Gewerbesteuern, dass Firmen ihre Sitze dahin verlegen, aber halt in Briefkästen. Und da gibt es gerade so ein bisschen Unruhe in den Finanzämtern, weil das nämlich verboten sein, Firmensitz woanders zu haben als die Firma. Also Büros, Maschinen, Mitarbeiter und so weiter. Ja. Das ist im Zweifel ist das Steuerhinterziehung und die Anbieter dieser Briefkastenbüros machen sich der Beihilfe schuldig. Mhm. Und jetzt kommt's. Das Netzwerk Steuergerechtigkeit, das ist so ein Zusammenschluss von NGOs, da ist Attac drin, Transparency, Verdi, also alle möglichen, Miserior, glaube ich auch, die haben ausgerechnet, dass dieser Spaß den Staat jedes Jahr 1 Milliarde kostet.
Wow. Ne? Da könnte man viel mitmachen.
Könnte man viel mitmachen. Die Finanzämter hätten die Kohle auch gerne, aber die Finanzministerien, die scheinen da ganz gerne die Augen zuzumachen. Ich zitiere aus der Süddeutschen Zeitung einen Finanzbeamten. Wir können im Endeffekt die Steuergelder gar nicht eintreiben, weil wir gar nicht das Personal haben, das alles zu bearbeiten, sagt ein Finanzbeamter, der für eine Gewerbesteueroase in Brandenburg zuständig ist. Die dortige, Zitat, Masse an Firmen könne man überhaupt nicht vernünftig kontrollieren. Seinem Finanzministerium wirft der Steuerbeamte vor, aktiv wegzuschauen. Ebenso der Bund.
Kennen wir.
Scheint auch wenig Interesse zu haben. Da dann allerdings erwarte ich auch nicht allzu viel vom ehemaligen Finanzminister und jetzigen Bundeskanzler Scholz.
Eben.
Man könnte jetzt sagen, okay, frischer Wind, vielleicht der Lindner. Der Lindner will aber auch nichts dazu sagen. Noch nicht mal zu einem Vorschlag, das Problem per Gesetz zu lösen. Der ausgerechnet von der CSU kommt. Das heißt, wir leben wirklich in wilden Zeiten.
Es ist interessant, auf jeden Fall. Interessant. Aus der neuen Regierung kam übrigens gestern bei Markus Lanz, Anne Spiegel war da zu Gast, ein schöner Vorschlag, wo ich gedacht habe, Halleluja, nämlich ein Vorschlag, den ich 2009 zusammen mit Franziska Brandner in der Taz ausformuliert habe, die Idee eines sogenannten, wir haben es damals genannt, Solidaritätsvertrag. Anne Spiegel nannte es jetzt Verantwortungsgemeinschaft, also dass Leute jenseits der Ehe auch füreinander Verantwortung übernehmen können. Das kann sich mietrechtlich auswirken, das kann, weiß ich nicht, wenn du im Krankenhaus bist, dass die Person irgendwelche Rechte hat und so weiter. Also quasi wie die Ehe, nur ohne Ehegattensplitting, das eh abgeschafft gehört für Leute. Genau. Ohne romantische Liebe.
Und
also
Kinder.
Freunde zum Beispiel. Nee, Kinder können nämlich auch dabei sein. Dann kannst du auch die Verantwortung für Kinder so zum Beispiel.
Ich meine das Ehegattensplitting. Das Ehegattensplitting, finde ich, gehört abgeschafft zugunsten eines Kindersplittings oder sowas ähnlichem.
Ja, oder machst halt die Kindergrundsicherung höher oder
ja,
sowas. Aber also ja.
Aber den Scheiß, ey.
Genau, und da habe ich gedacht, schau an, es ist tatsächlich frischer Wind, ne?
Ja, auch so Baerbock außen, ne? Was auf einmal so, dann ist irgendwie. Weiß ich, hättest du erwartet, dass, wie hieß unser letzter, Maas, hättest du erwartet, dass das Maas als Außenminister jetzt in diesem Moment erst nach Kiew, dann nach Moskau fährt? Also die Baerbock, die hat auch so, gut, die Ukraine sagt, hier schick mal Waffen. Baerbock sagt, nee, das kann auf keinen Fall die Lösung sein. Aber alleine, dass sie da so vehement sich dahin stellt, ich finde es total erfrischend. Ich bin damit nicht einverstanden, aber ich finde es erfrischend.
Und weißt du noch, im Wahlkampf, da hieß es, könnt ihr euch vorstellen, wie Baerbock zu Xi Jinping und Putin fährt?
Ja.
Und so, ja, wo
kann
ist
ich mir
Problem?
Vorstellen. Ja, genau,
ja.
Wo ist das Problem? Genau. Und auch, wo ich ja auch so gespöttelt hatte dann im Oktober, oder wann war das, als das Kabinett vorgestellt wurde, oder November, Özdemir. Das ist nicht uncool, was der da macht. Also ich meine, vor allen Dingen im Vergleich zu diesen ganzen Unionsministerinnen und Ministern, die wir da im Landwirtschaftsministerium
Julia
gesehen
haben. Julia Klöckner, ne? Du musst
ja,
einfach nochmal den Kontrast.
Ich wollte es nicht sagen. Man soll ja nicht auf Einzelnen rumhacken, wenn es vielleicht Symptome gibt.
Auf Seehofer und Julia Klöckner darf man rumhacken.
Ich hoffe nur, dass das auch so bleibt und dass das nicht sowas ist, weil ich erinnere mich noch sehr gut an den frischen Wind 1998, Schröder-Fischer. Ja. Da waren wir auch alle froh, dass dieses unglaublich honigtöpfige, verstaubte Kohlgedöns. Das war ja im Grunde genauso wie jetzt. Gefühlt nur Rentner und Rentnerinnen, die Rentnerpolitik machen und nichts bewegt sich und so. Und dann kam Schröder, frischer Wind. Und der war ja wirklich da, der frische Wind. Also das war ja wirklich so ein Aufatmen im Land gleichsam. Und dann haben sie Agenda beschlossen. Mhm. Ja. Bin mal gespannt, was hier passiert. Naja.
Eine gute Nachricht habe ich noch. Und zwar ist Meşale Tolu endlich von einem Gericht in Istanbul freigesprochen worden. Wofür war sie überhaupt angeklagt?
Ich wollte gerade sagen, das
deutsche
ist so
Journalistin.
Eine alte Geschichte,
ja. 2017 war es. Das ist also bald 5 Jahre her, dass sie festgenommen wurde. War dann 7 Monate im Frauengefängnis. Es durfte dann 2018 endlich zurück nach Deutschland. und blieb aber angeklagt und war angeklagt für Terrorpropaganda natürlich und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Wie gesagt, sie ist Journalistin gewesen. Und ihr drohten bis zu 15 Jahre Haft. Und jetzt, 4 Jahre später erst, kommt der Freispruch. Alle haben gratuliert auf Twitter und sie schrieb da nur darunter, in einem Rechtsstaat wäre es zu solch einem Prozess gar nicht erst gekommen. Das Urteil kann die Repression und die Zeit in Haft nicht wiedergutmachen.
Das ist das sowieso nicht und den ersten Teil des Satzes finde ich, ja, genau.
Aber trotzdem gute Nachricht wahrscheinlich, weil ich meine, dieses Damoklesschwert über ihrer Schulter war sicherlich auch kacke.
Kommen wir zum Börsenticker.
Montag.
Solo-Wochenstart geglückt.
Dienstag.
Wall-Street-Anleger suchen das Weite.
Mittwoch.
Positive Nachrichten verpufft. Hihi, puff.
Donnerstag.
US-Börsen rutschen ins Minus.
Freitag.
Ausverkauf im DAX erst der Anfang.
Ja, klingt ja nach einer aufregenden Woche, wa?
Ja, klingt, als sollten wir demnächst mal gucken, ob wir nicht nachkaufen.
Mhm, habe ich auch gedacht.
Aktiendepots.
Ja.
Wir alten Kapitalisten.
Damit kommen wir zum Faktencheck. Heute mit Nando Höferscheid. Hallo Nando.
Ja, hallo Katrin.
Was hast du denn in den vergangenen 2 Stunden noch finden können, was nicht so ganz gestimmt hat oder vielleicht, was du gerne ergänzen würdest?
Ich fange wie immer von vorne an und da war ja mal wieder Europa und das Verhältnis zum Osten, zum näheren europäischen Osten das Thema. Und konkret hattet ihr da viel über Putin gesprochen und Holger hat da eine Umfrage zitiert und dann noch hinterhergeworfen so, ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Stiftung Öffentliche Meinung, von der diese Umfrage stammte, seriös ist. Und da habe ich natürlich ein Fragezeichen in diesem Satz gehört von Holger und habe mal angefangen nachzugucken. Und ich nehme mal an, dass er mit seriös weniger meint, ob die überhaupt mit wissenschaftlichen Methoden arbeiten, als dass die eben unabhängig arbeiten, wie das ja so häufig die Frage ist bei Informationen von dort. Und nach meinem Allgemeinwissen gibt es jetzt da erstmal nur ein Meinungsforschungsinstitut im Land, das aus unserer Sicht, sage ich jetzt mal, als unabhängig gilt, nämlich das Levada-Zentrum. Das habe ich auf einer Moskau-Reise während der Ausbildung auch mal besucht und das wird vom russischen Staat übrigens als ausländischer Agent eingestuft. Auch das Etikett hatten wir schon mal hier im Faktencheck. Was ich zu dieser Stiftung rausgefunden habe, also Stiftung Öffentliche Meinung, kurz FOM, die entstand wohl 92 als Ausgründung aus dem ältesten Meinungsforschungszentrum Russlands und das ist bis zu heute zu 100% im Staatsbesitz. So, jetzt schreibt so eine Moskauer Uni, die wohl mit diesem Institut dieser Stiftung auch zusammenarbeitet, dass die Stiftung eine unabhängige Non-Profit-Organisation sei. Allerdings schreibt wiederum der deutsche Wahlumfragenspezialist Europe Elects, kennt man vielleicht, die machen immer so Übersichten zu, was gerade in verschiedenen europäischen Ländern so an Umfragen gemacht wurden. Und die sehen das anders. Die schreiben nämlich, Zitat, FOM ist in Staatsbesitz und tendenziös. Mhm. Ja, klarer wird es an dieser Stelle leider nicht. Sorry an die HörerInnen. Russland-Themen sind irgendwie immer eine Herausforderung hier.
Absolut, ja. Da kann man wahrscheinlich ein ganzes Fact-Checking-Team engagieren.
Ja, russischsprachig wäre vielleicht auch.
Ja, das stimmt.
Ja, dann hattet ihr bei dem Thema auch noch über NATO-Beitrittskandidaten kurz gesprochen, nämlich will Schweden nicht auch dahin und vielleicht sogar auch Österreich? Ich habe mal kurz geschaut, also es gibt natürlich Kooperationen zwischen diesen Staaten, die nicht in der NATO sind, wie zum Beispiel Schweden und der NATO, aber nichts Offizielles, denn es gibt bei der NATO, wenn man da direkt mal guckt, was die denn selber sagen darüber, wer bei denen Beitrittskandidat ist, da gibt es Staaten, wo die sagen, die sind offiziell eingeladen, man wird nämlich offiziell eingeladen und sagt nicht selber, ich will beitreten. Hm. Und diese offiziell eingeladenen Staaten sind Bosnien und Herzegowina, Georgien und die Ukraine. Ja, was natürlich auch dem Konfliktherd durchaus nahe ist.
Hm, genau.
Dann ging es natürlich wieder einmal um Corona. Geht leider nicht weg. Da ging es heute unter anderem um das Thema Testen. Da hast du einiges zu gesagt, viel Richtiges. Und dann hast du davon auch gesprochen, hast du auch Holger widersprochen, der meinte, ja, wir testen doch gerade gar nicht mehr so viel. Hast du gesagt, nee, wir testen immer noch eine Menge. Und ich habe einfach mal nachgeguckt, ja, wie viel testen wir denn aktuell überhaupt? Und das Schöne ist, dass es da gerade eine aktuelle Mitteilung des Verbands der akkreditierten Labore in der Medizin zugibt. Das sind nicht alle Labore in Deutschland, aber es ist ein großer Teil der Labore, die eben viele PCR-Tests machen. Und vergangene Woche war da eine Rekordwoche, denn die haben fast 2 Millionen Tests gemacht. So viele Tests wurden noch nie in einer Woche gemacht seit Beginn der Pandemie, also PCR-Tests ausschließlich. Und es gab leider auch einen traurigen Rekordverdächtigenwert, nämlich waren knapp 25% dieser Tests positiv. Ja. Und diese Positivrate, darüber hattet ihr an der Stelle auch nicht groß gesprochen, ist ja immer schon ein wichtiger Indikator gewesen, weil man eben hofft, dass die nicht so empfindlich ist gegenüber der Frage, teste ich jetzt wirklich alle Leute oder nur eben einen Teil der Bevölkerung, weil ich nicht genug Kapazitäten habe, dass man die Trends dann da trotzdem erkennen kann. Mhm. Und ihr hattet auch darüber gesprochen, was würde denn jetzt passieren, wenn man eben, wenn auch diese Labore viel mehr Anfragen bekommen, die können ihre PCR-Kapazität nicht mehr weiter steigern. Und dann muss da auch priorisiert werden, werden dann quasi Schnelltests offizielle, ja, Teil der offiziellen Zahlen, und Sachsen hattet ihr als Beispiel, wo das schon mal der Fall war, als sie viele Delta-Fälle hatten, und dieser Laborverband schreibt eben in dieser PM auch tatsächlich selbst, ja, wenn die Kapazitäten nicht mehr reichen, dann könnte man laborbasierte Antigentests nutzen, und wenn die das schon selber sagen, dann dürftet ihr damit der Prognose nicht ganz falsch liegen, dass das so kommen könnte. Dann hattet ihr noch, ich glaube auch das war im Zusammenhang mit Lauterbach gefallen, diese Zahlen, also dass ja in UK über 99% der Ü50-Jährigen geimpft sind und über 90% geboostert. Ich habe leider diese altersspezifischen Zahlen so schnell nicht gefunden und ich fand das gerade, die 99% ist ja doch schon sehr krass. Es sieht aber alle insgesamt, wenn man alle Zahlen mal nimmt, für alle Altersgruppen gar nicht so schlecht aus in UK. Die haben 84% zweimal und knapp 64% dreimal Geimpfte. Vielleicht kann das also sein, die haben ja gerade mit AstraZeneca bei der älteren Bevölkerung am Anfang also massiv durchgeimpft, aber vielleicht etwas mit Vorsicht genießen, doch diese 99%.
Es war eine ausgedachte Zahl in dem Moment, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, weil ich die genaue Zahl nicht mehr weiß. Aber es war eine über 95, da müsste man nochmal schauen.
Vielleicht können uns für den Faktencheck jemand darauf einigen, dass die Briten mehr Geimpfte haben als
ja,
wir, das stimmt.
Gerade bei den Älteren, bei denen es drauf ankommt.
Ja. Dann hattet ihr die interessante Frage aufgeworfen, ob denn jetzt, ja, nach dieser News, die noch gar nicht so alt ist, dass man nicht mehr so lange als genesen gilt, also nur noch 90 Tage eben, ob denn da jetzt auch, ja, die Empfehlung angepasst wurde, ab wann man sich denn impfen bzw. boostern lassen kann, damit man eben nicht quasi da so eine Lücke zwischen hat, wo man ja nichts machen kann und einfach nirgendwo hin darf sozusagen. Mhm. Man kann gar nichts dafür. Ich habe da tatsächlich kein Update zu finden können. Und meine Erwartung wäre, dass man das auch sehr prominent kommunizieren würde. Und ja, ich weiß nicht, auf welchem Weg das genau geschehen muss. Da hat ja mit Sicherheit die STIKO wieder mit zu tun. Und die war ja nicht immer die schnellsten in der Vergangenheit. Und die hatten ja am 30.11. noch ein Update gemacht dazu. Die Empfehlung allgemein für alle über 18, eben Boost, dass die Booster-Impfung empfohlen wird. Und genau.
Ich würde tippen und auch den Tipp geben, dass Leute, die genesen sind, für den ersten Tag nach diesen 3 Monaten sich den Impftermin buchen und dann, weil sie müssen ja nur einmal geimpft werden. Dann entsteht zwar immer noch eine Lücke von 2 Wochen, weil die Impfung ja erst nach 2 Wochen irgendwie in Anführungszeichen gültig ist.
10 Tage, ja.
Genau. Aber dann hat man diese Lücke so klein wie möglich. Immerhin. Das ist blöd, ja.
Und ein letzter Beitrag heute im Faktencheck dreht sich auch noch um Corona, und zwar um diese Marker. Du hattest da über einen Thread berichtet, wo es um Studien ging, die nach Markern für Long-Covid gesucht haben. Also woran kann man erkennen, hat jemand Long-Covid oder nicht? Und da muss ich dich an einer Stelle korrigieren. Du hattest nämlich gesagt, ja, es gab eine Studie, die hat auch einen speziellen Marker gefunden, das CCL11-Zytokin, das man eben speziell bei Leuten gefunden hat, die eben auch Brain Fog hatten, was du, wie du sagtest, ja auch selbst hattest. Und das steht da in dem Thread nicht drin. In dem Thread steht ausdrücklich, die haben das sowohl bei Leuten, die Long-Covid hatten, ohne Brain Fog gefunden, als auch bei Leuten, die Long-Covid mit Brain Fog hatten.
Dann vielen herzlichen Dank, lieber Nando, und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke, bis zum nächsten Mal.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen herzlichen Dank, dass ihr uns unterstützt und damit diese Sendung überhaupt erst möglich macht. Falls ihr das noch nicht tut, dann schaut vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns ein bisschen Kohle zukommen lassen könnt. Einer davon führt über Steady, und da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und deren Namen lesen wir jetzt vor.
Ins 1.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack wollte natürlich nicht, dass Holger scheiße ist. Das war als alternatives Spar- und Konsumziel zur Trockentrenntoilette gedacht.
Marc Bremer.
Die kleinen Mädchen aus der Vorstadt tragen heute Nasenschutz mit Corona. Das ist geil, hurra, hurra, die Schule brennt.
So, dann muss der Bastel sich jetzt was Lustiges ausdenken. Das könnte was dauern.
Oliver Delpi.
Silke Dietz.
Franzl Mirs Fahrt.
Andreas Freund.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Katharina Höhl.
Wing Commander Lord Flashards Hausmusik. I got my head checked by a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. Das kenne ich, das ist... Das sind die Doors.
Ah, ich dachte der Jan.
Nee, Matthias Johansen.
Ah, Antwort Kästner.
Oliver Krüger.
Martin Wilhelm Leidig.
Heiko Linke.
Ernest Linker.
Ten Lubak.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Schieb den Frosch weg, Müller.
Olaf und Fiete, Nachname muss ausgeführt sein.
Robert Niholm.
Rufus Plattus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schecki schaut in der Liste nach unten und da steht...
Anita Schroven.
Elias Seichter.
Patarchus Sir Dogelot.
There's hope, there's always hope.
Joachim Urlas.
Jens Fiewig.
Bernd und Froschi Wehmüller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und damit sind wir beim Fanclub.
Juli und Sebastian.
Kati.
Nico Abeler.
Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte Imker werden. Alle anderen Wege führen zu Hass statt Honig.
Habe ich eigentlich erzählt, dass mir eine Imkerin... Au! Why do you go away und so?
Katrin Apel.
Volker Arendt.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Alles Banane.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Kleiner etymologischer Tierexkurs. Das Wort Wiesent bedeutet ursprünglich wahrscheinlich so viel wie Stinker.
Jan Beilicke.
Florian Beisel.
Oh, Ben.
Daniel Bayer.
Simone Blechschmidt.
Bibi Blocksberg.
Für mehr Börsenticker.
Markus Boslett.
Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Muli Bwanji.
Clemens Langhans und Christoph Henninger.
Christoph Henninger und Clemens Langhans.
Gian-Andrea Konzett.
Homat Meni Pipariski, das heißt wörtlich, alles wurde Lebkuchen, wenn Dinge nicht laufen wie geplant.
Cristiano del Tauscho.
Boku Vadentaku und so weiter.
Es suhlt sich entspannt im schönsten Schlamm die Schweinebande nach der Boosterimpfung.
Andreas Dietzel.
Na, du auch hier?
Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bott mit Hai.
Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein.
Nico Erfurt.
Stefan F.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Oliver Förster.
Olli Frank.
Der Freibierfried.
Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
Marcella Frick.
Mariana Friedrich.
Elim Garak.
Mareike Geib.
Helge Georg.
Sabine Gehlen.
Jörg Arne Göttich.
Jörn.
Steht doch da.
Aber du hast Jörg gesagt.
Ja, aber da steht doch Jörn.
Ja, eben. Ach, ja, egal. Jokus und Gras.
Dich mache ich fertig. Bärbel Grothaus.
Miriam und David grüßen Samson.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Ricardo Gatta.
F&H.
Simon Hägler.
Silke Hartmann.
Alexander Hauser.
Jan Heck.
Wehe, wehe, beide Teile stehen in Eile, schon als Knechte völlig fertig in die Höhe. Helft mir, ach, ihr hohen Mächte.
Sven Hennissen.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Nils und Hilke.
Hey Katrin, wann kommt Erziehung, 100 Seiten und so weiter?
Fürs Töchterchen, ich habe schon Thunfisch-Sandwich gegessen, die einen höheren IQ hatten als dieser Junge.
Hier könnte ihr Name stehen.
Wer das hier liest, ist viel klüger als ich.
Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
Andreas Jasper.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Kubicki weiß mehr, als die Virologie einer Impfpflicht zustimmen würde er nie. Kemmerich gratuliert, AfD mit hofiert, nicht gut für die Demokratie.
Die Limericks, die müssen wir auch noch vorlesen. Alexander Klink.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Felix Kronlage-Dammers.
Pia Kronquist.
Thomas und Corinna.
Oliver Kohlfink.
Der Vorteil der Klugheit liegt daran, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Kurt Tucholsky.
Sebastian Lenk und Henry Vietze.
Pestilenz.
Dr. Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Robert Drop Table Students Little Bobby Tables.
Yogi Löw.
Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
Sabine Lorenz.
René Ludwig.
Macho und Mäuschen.
Matthias und Mäuschen.
If there's nothing wrong with me, maybe there's something wrong with the universe.
Martin Meschke.
Robert Meyer.
Nevermind.
Kleine Hunde Miam Miam Miam.
Johannes Möller.
Lordium Mondkind.
Die Mulle.
Johannes Müller.
Celine Neubis.
Thorsten W. Noll.
Das Obi-Hörnchen.
Boris Perner.
Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
Jochen Philipp.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Der Raketenmann.
Wilhelm Reich.
Marc Riese glaubt, Bechamelsoße heißt Bechamelsoße, weil ein Bechamel drin ist.
Milena Robbers.
Christian Rohleder.
Matthias Röll.
Markus Römer.
Anna Roth.
Riemen Rudi.
Sven Rudloff.
Ruth Rutz.
Jürgen Schäfer.
Christian Schmidt.
Der Schommi.
Susan Schulze.
Hallo, ich bin Troy McClure und so.
Tipp, Tipp, Tipp und Chap und so.
Theresa Sievert.
Abracadabra. Hokus, Krokus, Luxus, Locus, Simsalamibim.
Birgit Sobich.
Jens Sommerfeld.
Im Übrigen und so weiter.
Marie Stahn.
Christian Steffen.
Christiano Domino Stein.
Na, auch mit einem Omnibus FM hier Stein.
Sabine Stein.
Ladies and Gentlemen, welcome to my submarine lair. It's long, hard and full of semen. Stein.
Serawin Steinbeißer.
Philipp liebt es, mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen. Stein. Kopf.
Holger Steinmetz.
Suse und Martin Stöckert.
Michael Sümerneck.
Inna Brantein.
Claudia Taschow.
Moritz Timm.
Mr. Tipp.
Und Anna sind hoch erfreut, denn sie...
Und Anna und Gregor.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie...
An den Landungsbrücken raus, dieses Bild verdient Applaus. Und noch 200 Meter und jetzt geht der Fallschirm auf.
Ketka. Martin Unterlechner.
Greta van Vleet.
Jan van Finkenreue.
Jannik Völker.
Michael Völksen.
Stefan Wald.
Andreas Waschk.
Who controls the British Crown und so weiter.
Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
Steven Welch.
Wenn der Running Gag wieder irgendwie sich normalisiert, ist auch ein interessanter Effekt. Mm. Du weißt, dass du im dritten Trimester schwanger bist, wenn du etwas auf den Fußboden fallen lässt und dir einfach denkst, ach scheiß drauf.
Martin Wiedmann.
Jenny Wiegand.
Tobias Wirth.
Cindy und Timmy Wüst.
Rahmen, Rahmen, Jum, Jum, Jum.
Christoph Ziesecke.
Hab mir gerade Bauklötze und ein Dreirad gekauft. Ich fange nochmal ganz von vorne an.
Macht's gut und danke für den Fisch.
Kleine Hunde, sie salzen und pfeffern die Tomaten. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank. Vielleicht kaufe ich mir doch noch eine Trockentrenntoilette.
Gucken wir nochmal zu den Limericks. Also, wochendämmerung.de, da gab es ja einige in den Kommentaren zur letzten Sendung. Du weißt, du hattest dir Kubiki-Limericks gewünscht.
Kubiki-Limericks. Ich finde auch, es können ruhig noch weitere Kubiki-Limericks eingesandt werden.
Ich fand gleich den ersten von Ohrenblicker sehr schön.
Herr Lauterbach sprach zu Kubiki, Corona-Bekämpfung ist tricky. Drum, Wolfgang, jetzt schimpf nicht so über die Impfpflicht, sonst spuck ich dir in dein Tzatziki.
Und der nächste kommt von Don Flut.
Der Wolle, der wollte es wissen, sagt der Magus, der soll sich verpissen. Doch Söder sagt nein, die Impfpflicht muss sein, dann wird Deutschland nicht weiter zerrissen.
Und dann haben wir noch einen von Poddy. Der wurde dann verbessert durch Ohrenblicker. Ich weiß nicht, ob du gleich die verbesserte Version?
Okay. Ein Parlamentarier aus Kiel, der laberte häufig zu viel. Kubiki lass stecken, rief's aus allen Ecken. Es half nichts, er war schon senil.
Ich fand's auch sehr schön, wie sie sich so gegenseitig... Nee, du könntest da noch ein bisschen, dann passt es mit dem Versmaß besser.
Aber ich finde nicht, dass das genug Kubiki-Limericks sind, die wir hier gekriegt haben. Also da geht doch noch was.
Da geht noch was, da geht noch
was. Da geht noch was.
Also her mit noch mehr Kubiki-Limericks. Ich habe die auch sogar in so ein... Moment, einer ist noch da vom Tarifkenner.
Kubiki, ein Anwalt aus Strande, ist der Ansicht, die Regeln im Lande hätten Geltung für alle, die für ihn nur entfalle, so macht seinem Stande er Schande.
Sehr schön auch, ja. Ich wusste gar nicht, dass ich Limericks so cool finde.
Limericks sind total geil. Ich bin nur echt nicht in der Lage, selber Limericks zu schreiben. Weil?
Lyrik ist schwürig.
Lyrik ist schwürig, richtig.
Okay, vielen herzlichen Dank. Gerne auch noch Limericks von Frauen. Das fände ich ganz hübsch. Das sind nur Männer gewesen bisher.
Und Frau Kubiki Limericks.
Genau. Und das war die Wochendämmerung vom 21. Januar. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Und ich möchte an dieser Stelle mal wieder auf einen Haus1-Podcast hinweisen, der ganz neu in eurem Podcatchern ist, also wenn ihr ihn sucht und abonniert. Und zwar geht es um den Podcast Just Love, Bhakti Magas Guru und sein Geheimnis. Es geht um eine Sekte im Taunus, die heißt Bhakti Maga. Und der Guru Swami Vishwavanda wird als Gott verehrt. Und es gibt aber einige Leute, die sind inzwischen ausgestiegen aus dieser Sekte. Und komischerweise berichten sie relativ Gleiches, nämlich dass sie ja Opfer sexualisierter Gewalt dieses Gurus geworden sind. In diesem Podcast sprechen Betroffene über ihre Erfahrungen in dieser Sekte. Sie sprechen von Manipulation, Brainwashing, Machtmissbrauch, also die ganze Palette. Und auf Twitter hatte schon jemand gefragt, ob wir eigentlich von der katholischen Kirche sprechen oder von irgendeiner Sekte. Also das ganze Thema ist leider auch aus anderen Perspektiven ja gerade sehr aktuell. Die ersten beiden Folgen von Just Love findet ihr schon in den Podcatchern oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Und es gibt zu der Recherche von Marlene Heiser und Sonja Süß auch eine Doku beim HR. Also wenn ihr in eure ARD-Mediathek schaut, dann findet ihr auch einen Film.
Eine Produktion von Haus 1.